SRF 3.
Der Tod eines Schwarzen durch einen weißen Polizisten treibt in der amerikanischen Stadt Minneapolis Tausende auf die Straßen. Das Virus hat auch an den Steuereinnahmen der Städte genagt. Diese rechnen nun mit deutlich tieferen Einnahmen. Und die Abschiedsworte des Mr. Corona an die Nation.
Ich gehe zufrieden, weil ich zufrieden bin mit der Situation.
Daniel Koch geht in Pension. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Und wir beginnen gleich mit Daniel Koch. Er war das Gesicht dieser Pandemie, die Stimme. Musiker haben ihm im Lockdown einen Geburtstagssong geschrieben, eine Art Hymne. Andere behaupteten, er sei fast zum Familienmitglied geworden, weil dauerpräsent in Funk und Fernsehen. Daniel Koch, der Spezialist für Epidemien im Bundesamt für Gesundheit, Corona-Delegierte des Bundes. Vor ein paar Stunden nun hat Daniel Koch seinen letzten Medienauftritt. Ende Mai geht er wegen Corona etwas verspätet in Pension. Oliver Washington hat mit Daniel Koch über seinen Abschied gesprochen.
Ich gehe zufrieden, weil ich zufrieden bin mit der Situation. Ich bin glücklich über die Situation. Ich bin von vielen Sachen beeindruckt und das macht mich auch zufrieden. Auch vom Bundesrat sehr beeindruckt, wie er diese Krise gemeistert hat. Aber dann auch von der Schweizer Bevölkerung, weil sie doch unglaublich strikt sich an Empfehlungen, Vorgaben gehalten hat. Ich glaube, das hat am Schluss den großen Unterschied ausgemacht.
Sie sagten mal in einem Interview, Sie hätten nicht den Anspruch, alles richtig zu machen. Und Sie sagten dann noch weiter in diesem Interview, dass es vielleicht ein Fehler gewesen sei, nicht früher Reisebeschränkungen nach China ergriffen zu haben. Welche Fehler haben Sie sonst noch gemacht?
Ja, also das sind natürlich nicht nur eigene Fehler, sondern das sind auch Fehler, die wir in der Krisensituation vielleicht gemacht haben. Ich glaube, das mit der negativen Reiseempfehlung, zu dem stehe ich immer noch. Ich glaube, die hätten wir machen sollen.
Das hätte etwas verändert.
Das hätte geholfen. Aber das hat ganz Europa praktisch nicht gemacht, die WHO hat das nicht empfohlen. Also das ist etwas, was man im Nachhinein sicher sagen soll.
Jetzt noch zum gestrigen Entscheid des Bundesrates. Was hier für Verwunderung gesorgt hat bei manchen, das ist, dass Discos mit 300 Personen wieder öffnen können. Wir wissen alle, Discos können schnell Ursprung eines Hotspots werden. Ist das nicht ein Hochrisikospiel?
Nein, im Moment ist es kein Hochrisikospiel, weil man muss sehen, im Moment haben wir sehr wenig Infektionen in der Schweiz. Also wenn jemand positiv ist in einer Disco und andere ansteckt, dann haben wir insofern ein Problem, dass schlimmstenfalls 300 Leute in Quarantäne gehen muss. Also das Risiko ist überschaubar und deshalb ist das, was gestern beschlossen hat, wirklich zu betonen, die Veranstalter müssen Listen führen von den Leuten, die sich in einer Disco aufhalten.
Und wenn Menschen da sind in Diskotheken, miteinander tanzen, schwitzen, Rücken an Rücken, logischerweise keine Schutzmaske tragen, dann fragen sich die Leute doch, warum soll ich eine Schutzmaske tragen im öffentlichen Verkehr?
Ja, der große Unterschied zum öffentlichen Verkehr ist, dass in der Disco eben wissen, wer da war. Im öffentlichen Verkehr gibt es keine Listen, man weiß nicht, wer wann das Tram nimmt. Und wenn sich dort Ansteckungen ergeben, dann ist es viel, viel schwieriger, die Rückverfolgbarkeit zu garantieren. Das ist in einer Disco absolut machbar.
Wenn ich mit Leuten spreche, dann denken viele, wow, jetzt geht's aber schnell. Jetzt kommt die Öffnung ruckzuck. Dahinter steckt ja die Angst nach einer zweiten Welle. Rechnen Sie eigentlich damit, dass eine solche kommen wird?
Es besteht eine relativ große Gefahr, das muss man sich bewusst sein, dass im Herbst, Winter wieder eine zweite Welle entstehen könnte in der Schweiz. Und das Ziel muss sein, dies zu verhindern oder zu verhindern versuchen. Im Herbst, Winter beginnen alle anderen respiratorischen Viren wieder zu zirkulieren. Sehr viele Leute werden erkältet sein, werden Symptome haben wie jeden Winter. Und dann muss man alle testen auf das Coronavirus, um die ganz wenigen Fälle des Coronavirus-Infektionen noch zu entdecken. Und wenn man die nicht entdeckt, dann kann es sein, dass es wieder so einen Boden gibt von unentdeckten Fällen und dass es dann plötzlich losbricht. Und diese Gefahr, die besteht durchaus.
Und wenn es eine zweite Welle gibt, ganz zum Schluss, dann gibt es einen zweiten Lockdown?
Nein, ganz sicher nicht. Wenn es eine zweite Welle gibt, dann ist jetzt eher davon auszugehen, dass es lokalisiert entdeckt werden kann. Wie gesagt, das Ziel ist, die überhaupt zu verhindern. Also wird man versuchen, möglichst massiv zu testen. Wenn man dann in einem oder zwei Orten sieht, okay, da geht etwas los, dann wird man lokal zuerst versuchen, Maßnahmen zu ergreifen und spezifischere Maßnahmen zu ergreifen. Ich bin überzeugt, es wird nicht mehr die gleiche Situation entstehen, wie es diesen März entstanden ist.
Sagt Daniel Koch, der Spezialist für Epidemien im Bundesamt für Gesundheit. Der Corona-Delegierte des Bundes geht nun in Pension.
Info 3 Abend.
Und nun nach Deutschland. Dort sollen sich vor 5 Jahren russische Spione in die Computer des deutschen Parlaments eingehackt haben. Nun reagiert Deutschland. Michael Wieland hat die Geschichte.
Das deutsche Bundeskriminalamt spricht von einer der spektakulärsten Spionageaktionen der vergangenen Jahrzehnte. Hacker waren 2015 ins Computersystem des Deutschen Bundestages eingedrungen. Über Wochen hatten sie tausende E-Mails und Dokumente von Parlamentarierinnen und Parlamentariern abgezogen. Auch 2 Computer im Büro von Bundeskanzlerin Angela Merkel seien betroffen gewesen. Anfang Monat erließ die Justiz einen Haftbefehl gegen einen Russen wegen dringendem Tatverdacht. Er sei für den russischen Militärgeheimdienst GRU im Einsatz gewesen. Nun hat das deutsche Außenministerium den russischen Botschafter vorgeladen, um ihm das zu erklären und mitzuteilen, es verurteile den mutmaßlichen russischen Hackerangriff auf das Schärfste. Russland hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.
Info 3 Abend.
Läden brennen, es wird geschossen, die Lage in der amerikanischen Stadt Minneapolis scheint außer Rand und Band zu geraten. Grund ist der Tod von George Floyd, einem schwarzen jungen Mann, der während seiner Verhaftung durch einen weißen Polizisten offenbar erstickt ist. Ein Video dokumentiert den Vorfall und hat die Menschen in Minneapolis auf die Straßen getrieben. Die Bestürzung ist groß. USA-Korrespondent Matthias Kündig.
Rund 8 Minuten lang kniet ein weißer Polizist mit vollem Körpergewicht auf dem Nacken von George Floyd, der mit gefesselten Armen am Boden liegt und sich nicht wehren kann. Er bekomme keine Luft mehr, stößt er verzweifelt aus.
Please! Please, I can't breathe! Please, man!
Doch der Polizist lässt sich davon nicht beirren. Seine 3 Kollegen, die teilnahmslos daneben stehen, ebenso wenig. Wenige Minuten später stirbt George Floyd auf dem Weg ins Spital. Floyd wurde von der Polizei verdächtigt, in einem Laden mit gefälschtem Geld bezahlt zu haben. In ihrem Rapport geben die Polizisten später an, er habe sich seiner Verhaftung gewaltsam widersetzt. Bilder einer Überwachungskamera, die gestern aufgetaucht sind, zeigen hingegen ein anderes Bild. Die Polizei von Minneapolis entlässt die 4 Polizisten zwar umgehend, doch Politiker über die Parteigrenzen hinweg fordern eine Strafuntersuchung. Diese Forderung hat sich Präsident Trump gestern angeschlossen und bekannt gegeben. Die Bundespolizei FBI werde sich des Falles annehmen. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Tod von George Floyd wohl folgenlos geblieben wäre, wäre das Vorgehen der Polizei nicht in Bild und Ton festgehalten worden. Gegen den Polizisten, der auf George Floyd kniete, gab es laut der Washington Post in den letzten Jahren bereits 7 Beschwerden, die aber alle ohne disziplinarische Folgen blieben. Seit langem wird in den USA gefordert, dass Polizisten psychologisch besser ausgebildet werden müssten, zum Beispiel in der Affektkontrolle, aber auch im Umgang mit eigenen Vorurteilen. Wenn sich viele Weiße ob der aktuellen Bilder schockiert zeigen, sind sie für die Schwarzen im Land nichts Neues, sondern ein Déjà-vu. Ihre Erfahrung, dass sie wegen ihrer Hautfarbe von der Polizei häufiger aufgegriffen werden und ein größeres Risiko haben, dabei umzukommen als Weiße, lässt sich auch in Zahlen ausdrücken. Im letzten Jahr starben in den USA gut 1'000 Menschen in Polizeigewahrsam. Ein Viertel von ihnen war schwarzer Hautfarbe, obwohl ihr Bevölkerungsanteil nur halb so groß ist. Der häufig erhobene Einspruch, Schwarze verstießen halt auch häufiger gegen das Gesetz, offenbart einen Denkfehler, der aber noch immer weit verbreitet ist. Nicht die Hautfarbe, sondern die sozialen Verhältnisse bestimmen das Verhalten. Die soziale Misere, in der viele Schwarze in den USA heute, gut 50 Jahre nach dem offiziellen Ende der Rassentrennung, noch immer leben, zeigt sich in der gegenwärtigen Corona-Krise gerade in voller Brutalität. Darauf verwies gestern die Vizepräsidentin des Stadtrates von Minneapolis, Andrea Jenkins, in einem Interview mit dem Sender PBS. Das Knie des weißen Polizisten auf dem Nacken von George Floyd sei für sie als Afroamerikanerin deshalb wie ein Symbol für die Lage von Menschen mit dunkler Hautfarbe.
It was a symbol for a knee on the neck of black America.
60% aller Toten wegen der Pandemie hätten eine braune oder schwarze Hautfarbe, so Jenkins. Die USA, eine Republik, die auf der Basis von Sklaverei, das heißt Rassismus, gegründet wurde. Die USA können auch fast 250 Jahre später den eigenen Anspruch, dass alle Menschen gleich sind, noch immer nicht gerecht werden.
In den Kassen der Städten und Gemeinden der Schweiz klafft ein Loch. Warum, weiß Rebecca Villiger.
Die Städte rechneten unter anderem mit deutlich tieferen Steuereinnahmen ab 2021 und auch bei den Mieten würden die Einnahmen geringer ausfallen, heißt es. Rund 80% der Städte seien den Geschäften in den letzten Wochen bei ihren Mieten entgegengekommen. Und auch bei den Verkehrsbetrieben der Gemeinden sei mit weniger Einnahmen zu rechnen. Der Schweizerische Städteverband fordert von den Kantonen, die Gemeinden für ihre finanziellen Ausfälle zu entschädigen. Justizministerin Karin Keller-Sutter hat auf ihrer ersten Auslandsreise seit der Corona-Krise Österreich besucht. In Wien hat sie mit dem österreichischen Innenminister Karl Nehammer über die schrittweise Grenzöffnung zwischen den Nachbarländern gesprochen, wie das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement mitteilte. Keller-Sutter und Nehammer betonten, das gemeinsame Ziel sei eine baldige Rückkehr zur Normalität. Ab Mitte Juni sollen sämtliche Reisebeschränkungen zwischen der Schweiz, Österreich, Deutschland und Frankreich aufgehoben werden.
Und gleich gibt's den Blick aufs Wetter. Zuerst noch Börsendaten von SIX.
Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.940 Punkten plus 2,3%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4%. Der Euro wird zu 1.0677 gehandelt, der Dollar zu 96,61 Rappen. Und das Wetter heute Abend gibt es in der Deutschschweiz einzelne Schauer. Morgen wird es ziemlich sonnig bei 20 Grad und kräftiger Brise.
Das war Info 3, News und Hintergründe kompakt. Heute im Studio Rebecca Villiger, Michael Wieland und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.